סבבה חמש, אין אשם לי יש, אני שם את החמש, חמסה לפנים.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. In der kommenden Stunde mit DERIF, Radio für Stadtforschung, eine Produktion von Radio Orange Wien.
DERIF.
Radio für Stadtforschung.
Wir haben realisiert, es braucht für ein gutes Projekt zunächst einmal eine Idee. Eine Idee, die im Zeitgeist liegt, eine Idee, die von den Menschen getragen wird. Dann braucht es Macher und Macherinnen, die diese Idee verwirklichen wollen, und zwar selbst. Nicht sagen, es wäre gut, wenn man. Der Mann, das muss man selbst sein. Und dann braucht es noch einen Ort, ein Ort, wo diese Idee, dieser Luftballon andocken kann und sich verwirklichen kann.
Diese drei Aspekte, Ort, Idee und Macherinnen, verschränken sich bei einer erfolgreichen Arealentwicklung. Erst wenn sie aufeinander abgestimmt sind, kann auch die Finanzierung gelingen. So das erfahrungsbasierte Credo der Denkstadt. Das Schweizerische Planungsbüro hat sich in den letzten 20 Jahren auf die nachhaltige Transformation von ehemaligen Industriearealen spezialisiert und dabei eine eigene, nutzerinnenbezogene Planungskultur entwickelt. Dieser ist Thema dieser Sendung, zu der wir Sie herzlich willkommen heißen. Im Spannungsfeld zwischen Idealismus und Pragmatismus beteiligt das interdisziplinäre Team der Denkstadt verschiedene Partnerinnen, Nutzerinnen, Eigentümerinnen und Geldgeberinnen. In nonlinearen, ergebnisoffenen Verhandlungs- und Gestaltungsprozessen werden alten Gemäuern neue Nutzungen zugeführt. Die Reflexion der eigenen Praxis hat die Denkstadt dazu gebracht, BIAS zu gründen, das Basel-Institut für angewandte Stadtforschung. Es soll den Austausch über aktuelle Fragen in der Stadt- und Raumproduktion fördern, sowie prozessorientierte und partizipative Methoden weiterentwickeln. Als Startschuss für BIAS haben die zwei Urban Designer Tabea Michaelis und Ben Pohl das Symposium Making of – Designing Process Architecture initiiert. Ende September 2018 luden sie in eine zwischengenutzte Fabrikhalle in der Nähe von Basel, um internationale Tagungsbeiträge aus Theorie und Praxis zu diskutieren. Radio DERIF sendet einen Mitschnitt des dort gehaltenen Vortrags von Barbara Buser und Erik Honecker. Darin vergleichen die beiden Architektinnen und Gründungsmitglieder von der Denkstadt die unterschiedlichen Ausgangslagen und Entwicklungen von 5 Umnutzungsprojekten aus ihrer Berufspraxis, mit einem besonderen Fokus auf den Einfluss der jeweiligen Eigentumsverhältnisse.
Im Jahr 1999 stand in der Zeitung geschrieben, dass das ehemalige Fabrikareal einer Maschinenfabrik mitten in einem sehr dicht besiedelten Quartier zu verkaufen sei. Erik und ich haben in der gleichen Woche der Besitzerin einen Brief geschrieben und haben gesagt, wir wollen das Ding kaufen. Die haben uns natürlich ausgelacht. Aber innerhalb 11 Monaten haben wir es geschafft, dieses Areal mit 12.000 Quadratmetern zu kaufen.
Das erste von Barbara Buser präsentierte Vergleichsbeispiel ist das Gundeldinger Feld. Das einst unzugängliche Industriegelände ist heute ein belebtes Quartierszentrum mit Wohnzimmeratmosphäre. Doch wie konnte erreicht werden, dass mit der Arealentwicklung nicht nur gesellschaftlicher, sondern langfristig auch ökonomischer Mehrwert geschaffen wurde?
Wir haben selber ja kein Geld, das wir investieren könnten. Und deshalb haben wir Investoren gesucht und wir haben ein Modell adoptiert, nämlich das Modell des Grundbesitzes und des Baurechts. Also man trennt den Grund und Boden, der gehört dann den Investoren und die geben die Gebäude im Baurecht weiter. Wir haben uns formiert zur sogenannten Kantensprung AG und haben das ganze Areal im Baurecht übernommen auf 90 Jahre. Wir verzinsen die 12 Millionen, die die Investoren bezahlt haben, mit 5%. Und wir vermieten dieses Areal an über 70 Nutzer. Wir haben heute eine Vollvermietung, die haben nach 6 Jahren erreicht. Und wir haben unterdessen 19 Millionen Franken investiert, die wir von Banken und von privaten Geldgebern treuhänderisch bekommen haben. Und wir haben 12.000 Quadratmeter Grundfläche und 14.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Also das Areal ist nicht sehr dicht genutzt. Es ist aber wichtig, dass wir diese Raumhöhen haben. Das ist etwas, das man neu nicht bauen kann. Was machen wir jetzt mit dem Gewinn? Wir haben uns als Quantensprung AG formiert. Wir haben uns aber von Anfang an vorgenommen, dass wir keinen Gewinn aus diesem Areal abziehen wollen. Deshalb haben wir nach 15 Jahren eine Stiftung gegründet und die Stiftung bekommt allen Überschuss, den wir mit dem Areal erwirtschaften. Es ist nicht viel, weil wir unsere Mieten auch einen verträglichen Rahmen halten wollen, aber es gibt immerhin die Möglichkeit, andere Projekte ein Startgeld zu geben, damit mehr solche Projekte entstehen können.
In Münchenstein, 10 Kilometer von Basel entfernt, befindet sich mit dem Walzwerk ein weiteres Fabrikgelände, dessen Transformation die Denkstadt begleitet. Diesmal im Auftrag eines renditeorientierten Eigentümers, mit entsprechenden Implikationen, wie Erik Honecker erläutert.
Das Walzwerk, das ist eine ehemalige Aluminium-Walzwerkfabrik. Wir haben ein Konzept erarbeitet und haben einen Investor gesucht, eine Stiftung. Wir bevorzugen Stiftungen, weil sie das Land und die Gebäude lange behalten. Leider haben wir dann das Areal mit der Stiftung nicht kaufen können. Ein Privater hat dann das übernommen, wusste aber nicht genau, was machen damit. Also hat er uns dann beauftragt, in einem Verwaltungs- und Projektentwicklungsvertrag dies zu machen. Das heißt, er hat den Ort gekauft und wir durften dann das über 10 Jahre dann entwickeln. Ziel war, diese raue Atmosphäre weiter zu nutzen. Handwerker, wir haben dann das mit Kultur ergänzt, damit dann eine Adressbildung stattfinden kann. Und heute ist auch noch Weiterbildung ein dritter Standpunkt. Der Eigentümer, der war gar nicht interessiert an was auf diesem Areal vor sich ging. Das Einzige, was er wollte, ist seine 10% Rendite. Also eine Kostenmiete, aber natürlich mit einer sehr hohen Rendite. Und ich durfte dann etwa alle 6 Wochen mit ihm telefonieren und in diesen 10 Jahren ist er genau 2-mal auf dem Areal gekommen. Am ersten Tag, um uns den Auftrag zu geben und nach 2-3 Jahren nochmal. Nach 10 Jahren war es dann voll vermietet. Wir haben ein bisschen weniger Mieter als auf dem Gundeldingerfeld, nur 50, aber die Umbausumme ist etwa gleich, um die 20 Millionen. Und es wurde dieses Jahr verkauft mit einem horrenden Gewinn. Wir haben nicht die Baureserven ausgenutzt und das konnte er jetzt vergolden.
Dann kommen wir zum Areal Lagerplatz in Winterthur. Etwa von der Größe des Walzwerks, 50.000 Quadratmeter. Es gab da schon eine Zwischennutzung und die Zwischennutzer haben gespürt, oh, jetzt kommt das Ende der Zwischennutzung, jetzt müssen wir uns zusammentun, wir müssen etwas unternehmen. Und die kamen dann nach Basel, wir haben ihnen eine Führung gemacht auf dem Gundeldinger Feld. Gleichzeitig kam interessanterweise auch der Bürgermeister von Winterthur mit seinem ganzen Gefolge und auch den haben wir durchs Gundlinger Feld geführt. Und wir haben gespürt, dass da eine Bereitschaft war, ein Interesse, diese interessante Zwischennutzung zu erhalten. Wir haben es dann geschafft, die Stiftung Abendrot, eine Pensionskasse, das ist so eine schweizerische Besonderheit, zu animieren, das Land zu kaufen. Seit 2009 reisen wir jeden Donnerstag nach Winterthur und reden mit den Mietern, mit potenziellen Mietern, mit Architekten, mit den Behörden und entwickeln zusammen dieses Areal. Die ganze Dauer ist mit 11 Jahren geschätzt, dann sind wir einmal durch mit der Umnutzung. Auch hier haben wir das benutzergetrieben getan, ohne einen vorgegebenen Etappenplan. Der letzte Streich wird sein, dass wir ein Haus bauen, das vollständig aus gebrauchten Bauteilen entstehen soll. Es wird 2 Stockwerke Schulungsgebäude, Laborgebäude gebaut und darüber eine fünfstöckige Wohnsiedlung. Auch das ist eine neue Geschichte, dass man eben das Wohnen und das Arbeiten oder eben die Bildung wieder miteinander verbindet und nicht trennt. Es ist der einzige Neubau auf dem Areal und es wurden keine einzigen Häuser oder Hallen abgerissen, sondern alles wurde im Bestand erneuert, aufgestockt zum Teil, Böden eingezogen, die Bruttogeschossfläche etwas vergrößert. Laut Gestaltungsplan dürften wir 98.000 Quadratmeter bauen. Der Endzustand, den wir jetzt mal beschlossen haben, ist 68.000. Also wir verschenken in Anführungszeichen 30.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche und trotzdem geht die Rechnung für Abendrot auf. Wichtig war auch, dass wir eine Partizipationsveranstaltung gemacht haben, eine große Zukunftskonferenz. Es war auch so, dass die Arealverein-Leute, die wollten eigentlich auch ein Baurecht nach unserem Vorbild in Gundelinger Feld erstellen, aber Abendroth hat sich dagegen gesträubt, weil das Projekt zu groß war dafür, weil es noch Altlasten zu verantworten gab und weil sie dieser Gruppe nicht so viel Durchschlagskraft zugetraut hatten. Wir haben dafür in diesen Zukunftsveranstaltungen eine Mitspracheregelung aufgestellt. Der Arealverein darf überall mitreden, wo es um das Allgemeinwohl geht, vor allem bei den Außenflächen. Die einzelnen Mieter in einem Haus dürfen mitreden bei der Gestaltung des Hauses und bei der Neubesetzung, falls ein Mieter wechselt. Bei den ganzen finanziellen Geschichten ist klar die Hoheit bei Abendrot. Diese Mitsprache bewährt sich seit 10 Jahren. Wir treffen uns so alle 6 Wochen mit den Leuten vom Arealverein. Es ist nicht reibungslos, aber es hat sich immer als sehr produktiv erwiesen, wenn wir die Sachen diskutiert haben.
Das nächste Projekt, Markthalle Basel, das ist eine Kuppel. Es sind 5000 Quadratmeter Fläche in der Mitte. Diese Kuppel wurde 1926 gebaut und wurde bis 2006 als Großhandel für Gemüse, Eier, Fleisch genutzt. Mit den Veränderungen in der Logistik war das nicht mehr notwendig. Die Stadt hatte dann Angst, dieses Gebäude sanieren zu müssen und hat es dann verkauft. Ein Projektentwickler hat das übernommen und als Konzept ein Einkaufsmall aufgestellt, ein bisschen so wie ein Terminal in einem Flughafen. Er hat einfach vergessen, dass er keine Flugzeuge hat und also hat er auch niemand, die dort vorbeikommen. Der Projektentwickler hat dann während dem Bau das weiterverkauft und nach 6 Monaten war dem neuen Eigentümer klar, dass das ein Fiasko ist und dass er jetzt etwas machen muss. Er hat dann so einen Mini-Wettbewerb gestartet mit 3 Gruppen und hat uns angefragt, ob wir da eine Idee hätten. Und wir haben gesagt, in einer Markthalle gehört eine Markthalle, also wir haben da nicht groß überlegen müssen und konnten dann einen Mietvertrag über 4 Jahre abschließen, eine Art Versuch. Im Mietvertrag wurde sogar schon ausgehandelt, wenn es gut läuft, wie es dann weitergeht, oder? Man will ja nicht etwas aufbauen, 4 Jahre und dann wird gekündigt. Und wir haben mit 5 Foodstände angefangen und schrittweise dann ausgebaut. Das Konzept war eigentlich alles um das Essen und das Trinken, also vom Frischwarenverkauf über selber etwas produzieren vor Ort. Also heute wird Käse hergestellt, Brot gebacken, dann wird auch vor Ort gekocht und dann vor Ort gegessen. Es gibt eine Kochnische, wo man Kurse besuchen kann, Vorträge halten, dann gibt es natürlich eine große Kulturabteilung, Konzerte, also es ist eine extrem breite Nutzung. Leider wollten sie dann eben den Mietvertrag doch nicht verlängern und wir mussten dann eine Lösung finden und wir haben dann die Stiftung Edin Marion angefragt, ob sie dieses Projekt übernehmen möchten, kaufen. Das ist eine Stiftung, die Land aus dem Erbschaftsstrom und Spekulationsstrom herauskauft und dann nie mehr verkauft. Das war ideal für uns. Die waren einverstanden, haben die Halle gekauft und jetzt haben wir einen 10-Jahres-Mietvertrag und können da weiter aufbauen. Heute haben wir 25 Foodstände und etwa 1500 bis 2000 Leute kommen pro Tag essen. Und es gibt dreimal in der Woche Kulturanlässe und etwa 5 oder 6 verschiedene Läden, aber immer um das Essen und Trinken.
So, dann kommen wir zum letzten Beispiel. Und das darf auch einmal ein Beispiel sein, das nicht gelungen ist. Ich sage immer noch nicht gelungen. Es handelt sich um die ehemalige Uhrenfabrik Thommen, Revue Thommen in Waldenburg. Waldenburg ist jetzt also gut 40 Minuten von Basel entfernt, man muss sogar noch umsteigen. Und die Basler, die haben mir dann alle gesagt, wo ist denn das? Und wir haben 2 Jahre lang versucht, eine Nutzung zu finden von Basel aus. Und von Basel aus ist Waldenburg am Ende der Welt. Bis wir dann gemerkt haben, dass für die Waldenburger und die umgebenden Gemeinden Waldenburg das Zentrum der Welt ist. Und dieser Shift in der Bewusstseinswertung hat dazu geführt, dass wir dann in Waldenburg 3-mal lange Tische veranstaltet haben, dass da jeweils 40 Leute gekommen sind und dass ein großes Interesse manifest wurde. Wir haben dann wie üblich Investoren gesucht und die haben uns zunächst mal abgesagt und haben gesagt, Waldenburg, was soll denn das? Gibt es überhaupt Interesse da? Und deshalb haben wir uns noch weiter hinausgewagt und haben mit den Leuten dort oben eine Genossenschaft gegründet. Gleichzeitig hatten wir mit den Besitzern einen Kaufpreis abgemacht und dann kam die Stiftung, hatte dann doch wieder Interesse, weil ja eben auch ein Bedürfnis vorhanden war. Jetzt kam es aber nochmal anders. Also die Stiftung hätte gekauft, die Genossenschaft hätte das Baurecht übernommen, aber der Kanton hat nicht mitgemacht. Er hat gesagt, bevor ihr nicht mal die Altlasten geklärt habt, stimmen wir einem Verkauf nicht zu. Es läuft nämlich gerade ein Bundesprogramm in der Schweiz, das die Radioaktivität in den alten Uhrenfabriken untersucht, die von den Zifferblättern stammt. Das ist eigentlich eine kleine Sache, jetzt ist er aber da noch mit chemischen Altlasten vermischt und das ist eine explosive Mischung, vor allem explodieren da die Preise. Das Amt hat also verboten, dass dieser Kauf abgewickelt wird. Unterdessen hat wahrscheinlich die Firma ein bisschen Mühe, die sind ja auch schon ausgezogen und plötzlich haben wir gesehen, dass das Objekt neu ausgeschrieben ist für 5 Millionen, währenddem wir einen Preis von 2,8 Millionen ausgehandelt hatten. Und mit dem ist es für uns nicht mehr möglich, eine sinnvolle Nutzung zu initiieren. Hier hatten wir das Problem, dass erstens schon mal die Idee gefehlt hat am Anfang. Wir haben also da 2 Jahre rumgestrickt. Wir wurden angefragt von einem Makler, der die Fabrik verkaufen wollte. Der Ort, der war gegeben, aber der hatte auch keine Idee, wir hatten keine Idee und das Ganze ging erst los, als wir eben diese langen Tische veranstaltet haben. Und die Macherinnen haben wir dann erst aufbauen müssen, indem wir diese Genossenschaft mitgegründet haben. Jetzt ist alles on hold. Wir denken, dass das schon noch auf den Markt kommt. Wir denken auch, dass es nicht mehr als den ausgehandelten Preis lösen wird. Aber wir wissen nicht im Moment, wie es weitergehen kann. So, das war jetzt der Überblick über diese 5 Projekte. Und jetzt, was sind die Lehren, die wir daraus ziehen? Das Wichtigste ist, der Eigentümer entscheidet über alles. In der Schweiz ist der Grundbesitz fast heilig. Wer ein Stück Land besitzt, der bestimmt, was darauf stattfindet. Er kann nicht gezwungen werden, ein altes Gebäude abzubrechen. Er kann auch nicht gezwungen werden, etwas Neues zu bauen. Wenn er mehr bauen will, als vorgesehen ist, dann braucht es einen Gestaltungsplan und so weiter. Wir kennen das alle.
Neben einer zündenden Idee, einem geeigneten Ort und engagierten Macherinnen, die entweder bereits in den Startlöchern stecken oder erst wach geküsst werden müssen, sind die spezifischen Rahmenbedingungen erfolgsbestimmend bei Transformationsprozessen. Dazu gehören der Grundbesitz, die vorhandenen Budgets, die zeitlichen Zielsetzungen und Renditevorstellungen der Investoren sowie der architektonische Gebrauchswert, wie Erik Honecker ausführt.
Im Gundeldingerfeld haben wir einen Baurechtsvertrag bekommen mit einem Konzept, hinterlegt im Baurechtsvertrag, also eine eindeutige Absicht vom Grundeigentümer, wir wollen diesen Weg gehen und ich gebe jetzt dieser Vision, dieser Idee eine Langfristigkeit. Wir haben einen Wahrheitsvertrag, der können wir bis 99 Jahren mit 2 Optionen auslösen. Dann beim Walzwerk, ganz andere Ausgangslage, einen Eigentümer, der will seine Rendite, der war plötzlich auch nicht mehr sicher, ob das wirklich so sinnvoll war, dieses zu kaufen. Er lässt es entwickeln, schöpft ein bisschen ab und verkauft es nach 12 Jahren. Uns hat er nach 10 Jahren gekündigt, weil er eine andere Verwaltung wollte. Kein Verständnis für Inhalt, kein Verständnis für Stadtentwicklung, ein rein Investitionsvehikel. Dann Lagerplatz. Es ist dort auch ein Investitionsvehikel. Die Pensionskassen in der Schweiz müssen investieren. Sie können natürlich in klassische Investitionsvehikel investieren, aber auch in Immobilien. Und die haben natürlich einen langfristigen Ausblick. Die wollen investieren können und dann für ihre Versicherten einen Teil wieder abschöpfen. Sie haben aber keine Gewinnmaximierung im Blick. Dann bei der Markthalle. Das ist eine ganz andere Sache. Da war der Eigentümer, der uns den Mietvertrag gegeben hat. Das ist klar, das ist ein Immobilienfonds, der geht auf Gewinnmaximierung. Also er kann nicht eine günstige Miete vergeben, weil dann sonst seine Bilanz sinkt und dann wird das schlecht bewertet und dann sind die Immobilienfondsanleger sehr unzufrieden. Für ihn war das Exit-Szenario mit Verkaufen und dort ein bisschen Verlust zu machen besser, als das zu behalten. Glücklicherweise konnten wir die Stiftung Edith Marion gewinnen und die haben natürlich ganz andere Zielsetzungen. Sie müssen natürlich auch Kosten decken, also man muss trotzdem Miete zahlen, weil sie auch Finanzierungen haben, man muss den Unterhalt, also die Liegenschaftsrechnung, die muss aufgehen. Und beim letzten sieht man jetzt die Umkehrung. Ich habe in der Bilanz noch 5 Millionen, die ich abschöpfen muss und dann verkaufe ich mal für 5 Millionen. Ob jetzt das so viel wert ist oder nicht, ist dann die Frage.
Welche Folgen haben die jeweiligen Eigentumsverhältnisse für die Mietverträge und die Mieterzusammensetzung?
Beim Gundeldinger Feld haben wir als Baurechtnehmer von Anfang an auf eine Gewinnmaximierung verzichtet und wir arbeiten mit kostendeckenden Mieten. Das führt dazu, dass diese bunte Mischung möglich ist überhaupt. Beim Walzwerk, da mussten wir vielen potenziell tollen Mietern absagen, weil sie diese Rendite nicht erwirtschaften konnten. Beim Lagerplatz in Winterthur sind klare Vorgaben gegeben und das geht auch auf. Für beide Seiten. Also die Mieten, die sind etwas unter Marktmieten und sind Kostenmieten vor allem. Und die Mieter, die können mitbestimmen, was gebaut wird, also wie hoch ihr Mietzins steigt und machen davon auch Gebrauch und belohnen diese Partizipationsmöglichkeit durch langjährige Mietverhältnisse. Bei der Markthalle musste wirklich der Investor einen Verlust einstecken und wir kämpfen aber immer noch mit den hohen Preisen, die diese große Investition verursacht und die wir zum Teil nicht mal brauchen können. Wir bräuchten eine gute Lüftung und wir haben Kirschbaumholzfurnier, das wir dann übermalen. Bei der Revue Tommen, da habe ich noch was vergessen. Wir haben nämlich zum Beweis, dass die Nachfrage besteht, eine Zwischennutzung durchgeführt, etwa ein Jahr, und mussten diese Zwischennutzung dann nach diesem Vertrauensbruch, wie ich es nenne, abbrechen. Also kostendeckend versus Gewinnmaximierung hat einen riesigen Einfluss auf die Mieten und auf die Mieterzusammensetzung.
Das entscheidet aber der Eigentümer und nicht der Macher. Es gibt noch etwas anderes, das er selber entscheiden kann. Das ist Macht teilen. Also entweder entscheidet er alles oder er ist bereit, gewisse Entscheide zu teilen, Verantwortung abzugeben. Im Gundeldinger Feld haben wir vorgängig zum Kauf das Quartier gefragt, ob sie ein Quartierzentrum wollen. Danach haben wir dann die Partizipation reduziert, aber dafür immer erst gebaut, wenn wir einen Mieter haben. Das ist auch eine Art Partizipation, also dass man mit dem Mieter plant und dann ausführt. Das heißt, was sie bekommen, ist ein Maßanzug, zum richtigen Preis, zur richtigen Miete. Und das ist natürlich für eine Arealentwicklung eine Risikominderung für den Eigentümer. Beim Walzwerk Wir haben zwei, dreimal versucht, einen Arealverein zu gründen, damit sie über Mobilität, wie man mit den Parkplätzen umgeht, wie die Bepflanzung aussehen soll, mitreden. Das hat alles nicht funktioniert. Der Verein wurde erst vor 2 Jahren gegründet, als sie wussten, es wird verkauft und ich riskiere meinen Mietraum. Beim Lagerplatz, ich denke, das ist vorbildlich, so möchte man es gerne haben. Zuerst eine Zukunftskonferenz mit den Behörden, mit den Mietern und verschiedenen Stakeholdern und dann ganz genaue Abmachungen, in welchen Bereichen dann der Arealverein mitreden konnte. Das ist vor allem der Außenraum, Mobilität und welche Energie man nutzt. Also da ist der Sprung zur Nachhaltigkeit und natürlich auch, wer wird mein Nachbar in mein Gebäude. Dann in der Markthalle, da sind wir Mieter, da gibt es eigentlich sehr wenig Partizipation. Es gibt sie insofern, dass wir natürlich einen Spiegel haben, ob viele Leute kommen und finden, das ist das, was Basel braucht oder nicht. Also es gibt so eine indirekte Partizipation eigentlich. Und durch das schrittweise Entwickeln können wir uns auch danach richten, was sind denn die Bedürfnisse der Stadt und unserer Besucher. Und bei Revue Tommen, da haben wir es gehört, also man hat diese Genossenschaft gegründet, zum Beweisen, dass es eigentlich gehen würde. Da darf jedermann dabei sein.
Wie die sich engagieren, genau. Die dürfen auch mitreden. Ja. Das Mitreden, Mitmachen, Mitbestimmen hängt immer auch mit dem persönlichen Einsatz zusammen. Ja, also das Thema war der Einfluss der Eigentumsverhältnisse auf die Arealentwicklung. Ihr habt es gehört, es gibt die Möglichkeit, ein Baurecht zu übernehmen. Es gibt die Möglichkeit zu mieten mit langjährigen Mietverträgen. Es gibt die verschiedensten Formen. Und diese Formen haben einen riesigen Einfluss darauf, was auf einem Areal entsteht. Und die Schlussfolgerungen, die müsst ihr jetzt selber ziehen.
Das war Radio Deriv mit einem Vortragsmitschnitt vom Symposium Making of Designing Process Architecture. Es referierten Barbara Buser und Erik Honecker vom Basler Projektentwicklungsbüro Denkstadt. Moderation Sandra Foser. Auf Wiederhören.
קילו, אח של דוד דבר איתי חזק, הוויץ' לי לאודה הממתק של השבקה, לא מדבר על פאודה מפציץ בלנק בגודל של מגה פאונה האולפן של שוחד נראה לי כמו סאונה כהן, אל תפתח חלון, אל תהיה פוסי רק תדליק לי עוד ג'יי ותשים לי ג'וסי חוזי ממגן על הסבבה פאף קטן לאמא, פאף גדול לאבא במתמטיקה, 3 יחידות אבל תן לי לספור את השטרות, אין שום טעויות יש לי את הפלאג, גבר אל תדאג פאף אחד ואהבת עד הגג כל הרס שלך הלך פקק סבבה 5 סבבה 5 קוז עם כל הגנג בסבבה 5 אין אשם לי יש, אני שם את החמש חמסה לפנים והבנגה לדש דפקנו פרטייה ממש כמו בפסה פסה עם פרח בגינה שיעיף לך את הקלבסה תזמיני חברות אבל אל תקראי לדינה למה 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 דינה? כי אל בילה היא אל שינה נגעת בשמיים כמו הזאתי של משינה אם היא תבוא לשייט אני משאיר את הבא מרינה יש לי את הכיוון אני הרב חובל הדילר שלי מזמן קיבל פרסטו בן איזה מין גנן דגן בגן עושה אותו שמח שהפרח שלו נובל גם אם אתה בת ההיי גם אם אתה בת המלו תעבור ביילו ותביא לי שישייה של סטלו תוסי במיטה של מלך שבת...
דריב
Radio für Stadtforschung.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Radio Deriv im Jahr 2019. Zum Einstieg in das neue Jahr legen wir den Fokus auf das Grätzl. So wird in der Stadt Wien die kleinste städtische Einheit genannt. Sie hat keine offizielle Grenzziehung, wird aber meist synonym mit der nächsten Umgebung verwendet. Wir haben unterschiedliche Leute aus Wien gebeten, ihr Grätzl zu beschreiben. Von der Stadtgestalt über die urbanen Angebote bis hin zum Lebensgefühl. Hören Sie gut zu. Erkennen Sie die Wiener Grätzl wieder? Die Auflösung folgt jeweils im Anschluss.
Also das Grätzl, in dem ich lebe, in dem lebe ich schon seit circa 9 Jahren. Und ich fühle mich eben sehr wohl in dem Grätzl. Ich habe davor nicht ganz da gewohnt, wo ich jetzt wohne, aber ich bin eigentlich nur 300 Meter weitergezogen und wohne eigentlich immer noch im selben Grätzl. Und wenn man länger dort wohnt, dann hat man auch ein bisschen das Gefühl, auf dem Land zu wohnen. Also irgendwie von den Leuten her, weil man die dann kennt und immer denselben Leuten dann begegnet und die Kassiererin an der Kasse kennt und von den Geschäften rundherum. Es sind sehr viele kleine Geschäfte, die befinden sich in so 1-2 Gassen, Straßen, wo sich das sammelt, diese Geschäfte und auch Galerien und Restaurants. Es gibt sehr viele Lokale, in denen man gut essen kann. Und man findet eigentlich was für schnell was zu essen, aber auch um länger zu sitzen. In diesem Bezirk wohnen sehr viele Kreative, eher jung würde ich jetzt nicht nur sagen, sondern eigentlich recht gut durchgemischt. Also in diesem Grätzl gibt es sehr viele, die schon sehr lange in dem Grätzl wohnen, aber es gibt auch sehr viele, die wegen des Studiums in diese Gegend ziehen und durch die Nähe zum Zentrum gibt es schon auch sehr viele Touristen, die da hinfinden. Es sind auch sehr viele Lokale und Geschäfte in Reiseführern. Ja, ich würde schon sagen, es gibt bestimmte Lokale, die von Touristen besucht werden, aber ich würde nicht sagen, dass es zu viele Touristen sind. Also es verteilt sich. Die Häuser schauen sehr gepflegt aus. Also es ist schon natürlich gemischt, aber vor allem in den letzten Jahren, finde ich, wurden viele Fassaden erneuert. Und ja, also es ist schon gepflegt, aber nicht wie im ersten Bezirk. Das Grätzl ist nicht besonders grün, würde ich sagen. Das fehlt mir ein bisschen. Allerdings ist es sehr gut angebunden und man kommt, wenn man will, sehr schnell ins Grüne. Also wenn man mit dem Auto durch diesen Bezirk fährt, gibt es sehr viele Einbahnstraßen. Und als ich das erste Mal durchgefahren bin, bin ich ganz woanders gelandet, weil ich ständig weiter weggekommen bin von dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Aber da habe ich den Bezirk noch nicht so gut gekannt. Mit dem Fahrrad, da könnte man noch einiges verbessern. Die Fahrradwege sind nicht so gut ausgebaut, würde ich sagen. Was sehr fein ist an diesem Bezirk, dass alles sehr nah ist. Also vom Arzt, Apotheke, Lebensmittelgeschäft, Lokale, in denen man am Abend weggehen kann, so Bars, ist alles in unmittelbarer Nähe. Und das schätze ich halt sehr in dieser Gegend. Ja. Ich hoffe, ihr konntet erraten, in welchem Bezirk ich zu Hause bin. Ich wohne im vierten Bezirk und zwar im Freihausviertel.
Also ich bin gleichzeitig im Grünen und in der Stadt. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt für mich. Ich habe einen Rummelplatz in der Nähe. Ich bin in 10 Minuten bei der Donau, bin aber auch in 10 Minuten gleich in der Innenstadt. Das heißt, ich liebe das sehr, dass ich hier auch viele Bäume habe. Früher waren mal viele Prostituierte hier, jetzt hat sich das eher nach innen verlagert. Und so viele kleine Bars. Es hat eine riesige Universität hier aufgemacht. Jetzt kommen viele junge Leute, die auch ambitionierte Wirtschaftsmenschen sind, also aus einem anderen Milieu. Und dadurch ist die Mischung eigentlich recht interessant. Der Nachteil ist, dass sie dir halt ein riesiges Hotel auch vor die Tür knallen können. Das ist halt leider das, was sozusagen diese Erneuerung auch kostet. Dann gibt es noch, also am stärksten merkt man diesen Unterschied zwischen wirtschaftsorientierten Gebäuden und alter Nostalgie an einem Pferderennplatz, der sicher 150 Jahre alt ist und daneben viele Hochhäuser gerade gebaut werden für Pharmakonzerne oder Ölfirmen etc. Ich finde es auch irgendwie so bemerkenswert, dass sie sich noch immer halten können. Also ich glaube, es geht halt nur mit diesem Denkmalschutz. Ich höre immer wieder, dass die mehr oder weniger, dass es nur eine Sache der Zeit ist, irgendwie, bis die das abreißen werden. Ja. Es handelt sich um Stuwerviertel im zweiten Gemeindebezirk.
Kannst du kurz erzählen, was siehst du so, wenn du in deinem Bezirk spazieren gehst oder in die Schule gehst? Was fällt dir da auf?
Also, ich gehe dann aus der Haustür und, also das ist mein Schulweg, ich gehe aus der Haustür und dann ist da so eine ganz große Baustelle, wo... Und deswegen ist es ein bisschen nervig, weil dann muss ich auf die andere Seite von der Straße gehen. Dann gehe ich runter und dann ungefähr nach 200, 300 Metern biege ich einmal nach links. Und dann ist dort ein türkisches Geschäft. Ja, und dann, wenn man weitergeht, ist dort ein esoterisches Geschäft, wo ich manchmal in die Schaufenster reinschaue, weil da gibt es so schöne Sachen. Zum Beispiel gibt es so schöne Statuen, Kerzen, alles Mögliche.
Was für Statuen gibt es da zum Beispiel?
Buddha, alle möglichen Götter halt.
Und im türkischen Geschäft, was siehst du da drinnen?
Beim ersten Schaufenster sehe ich manchmal so Süßigkeiten. Früher hat es mir immer gefallen und ich wollte sie immer, aber jetzt nicht mehr, weil sie jetzt schon so alt sind, weißt du. Und dann, wenn man weitergeht, ist Kaffee. Und
dann, vor dem Geschäft? Steht da auch was vor dem Geschäft?
Ja, da stehen ganz viele große Boxen mit ganz vielen Früchten, Gemüse, zum Beispiel Chili. Was gibt's da noch? Melone, Erdbeeren, wenn es geht, weil man im Winter nicht so viel. Kirschen gibt es halt, wenn sie wachsen. Äpfel, alles Mögliche. Aber die müssen dann dauernd rausgehen und sie abputzen, weil der Gas von den allen Autos kommen auf die Dinger. Deswegen. Dann gehe ich weiter. Nach dem esoterischen Geschäft ist ein Badezimmergeschäft. Da sehe ich dann immer in den Schaufenstern so. Im Winter ist es eine Badewanne mit so ganz viel Schaum, also Watte, mit Geschenken drin. Im Sommer sind es Igel, alles Mögliche. Im Frühling Blumen.
In der Badewanne?
Ja, in der Badewanne und außen auch so dekoriert halt. Und im Herbst sind es, also ist ein bisschen komisch, weil im Sommer gibt es ja keine Igel, aber sie machen es schon für den Herbst. Im Herbst sind es Blätter.
Mhm.
Dann gehe ich weiter über die Straße. Dann gibt es dort ein griechisches Geschäft. Ja, ein ganz großes auch.
Ein Geschäft?
Ja. Und ein Restaurant, Geschäft und Restaurant, beides. Und dann gehe ich weiter, dann gibt es einen nahen Frischpunkt, eine Tankstelle, da gehe ich auch weiter. Und da muss man halt aufpassen, weil da fahren da und die Autos und das riecht nicht so gut. Weil diese Kreuzung ist wirklich so groß, die ist urlaut immer, wenn ich drüber gehe. Und ich darf auch nicht alleine drüber gehen, das ist urgefährlich. Und meine Freunde wohnen drüben bei der Kreuzung. Und dann gehen wir manchmal dort drüber bei der Kreuzung. Aber halt, man muss sehr aufpassen. Dann gehe ich zu einer Ampel. Und diese Ampel ist super, weil die ist halt, die ist immer grün fast. Und neben der Ampel ist eine Bushaltestelle. Und dann gehe ich rüber und dann gibt es so eine viele Bäume halt. Und da stehen auch urviele Fahrräder und dann ist da ein Ströck. Und dieser Ströck ist eher bei der Straße, ist nicht so, also. Und über dem Ströck fahren die S-Bahn, fährt die S-Bahn. Und dann gehe ich über die Straße, beim Ströck gibt es eine kleine Straße, da gehe ich über, weil da fahren die Straßenbahnen. Und dann gehe ich rüber über diese, aber diese Ampel, die ist eigentlich meistens nur rot und dann muss ich urlang warten. Und dann gehe ich rüber und dann gibt es so da sowas, Blumengeschäfte, alles Mögliche. Dann gehe ich neben den Blumengeschäften und ja, dann ist meine Schule, steht da.
Okay, und wie lange dauert das?
Circa, wenn ich laufe, dauert es circa 5 Minuten. Aber wenn ich normal gehe, ist 15 Minuten, knapp 15 Minuten. Also ungefähr 1 Kilometer. Es ist zwischen 16. und 17. Bezirk in der Nähe von der Station Hanais. Bei der Hanais-Straße. Tschüss!
Ich bin erst im letzten Mai dorthin gezogen und das war schon eine Umstellung für mich. Es ist kein so ein wirklich nachbarschaftliches Grätzl, es ist viel Durchgangsverkehr. Am Tag ist super, super viel los. Es gibt super viel so Restaurants, die sich auf Mittagessen spezialisiert haben. Aber am Abend ist es doch eher ruhig und leer. Man hat so das Gefühl, so, das ist so eher innenstadtmäßig, dass dort Leute arbeiten und eben ihr Tagwerk verrichten. Und Nachbarschaft gibt es jetzt nicht so besonders viel. Bei uns im Haus sind relativ viel Ferienwohnungen, Airbnb-Wohnungen. Wenn ich im Aufzug stehe, dann teilweise überlege ich mir gar nicht mehr, ob die Leute meine Nachbarn sind. Ich gehe einfach davon aus, dass die Leute im Urlaub sind und von daher gibt es gar keine so eine wirkliche Gemeinschaftlichkeit und ich glaube, das lässt sich irgendwie auch auf das Grätzl an sich übertragen, auch wenn es eigentlich sehr, sehr schön ist und so, wenn man 2, 3 Straßen weitergeht, dann gibt es schon irgendwie sehr schöne private Orte oder Orte, wo ich mich gerne aufhalte. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe oder in Richtung Uni oder so, dann ist schon sehr, sehr viel Verkehr. Besonders cool ist auch, wenn man versucht, zu Mittagspausenzeiten oder Feierabendzeiten einzukaufen, dann ist der Supermarkt, der Billa ist so überlaufen einfach, du hast gar keine Chance, sondern du musst dir die Zeiten raussuchen, wenn die anderen Leute quasi, die halt so tagsüber da sind, dort nicht einkaufen. Und da, wo ich früher gewohnt habe, gab es irgendwie ganz klar, so im Umkreis von 200 Metern gab es halt zum Beispiel zwei Kneipen, die cool sind oder in die ich gerne gehe. Und da hatte man dann auch voll schnell ein persönliches Verhältnis zu den Leuten, die dort an der Bar arbeiten, die dort öfter sind. Und da, wo ich jetzt wohne, ist es halt anders. Da sind die Sachen, die cool sind, da gehen Leute aus der ganzen Stadt hin. Und dementsprechend fällt es mir voll schwer, eine persönliche Verbindung aufzubauen. Genauso, also du bist halt nur eine Person von richtig, richtig vielen, die dort durchgeschleust werden sozusagen. Oder du hast auch nicht den Park, wo du dich mit deinen Freunden einfach normal triffst, sondern quasi der Platz vor der Haustür ist halt einer, den die ganze Stadt benutzt. Ganz anders halt nachts, dann bist du halt wirklich alleine. Wenn ich, sagen wir mal, mit der letzten U-Bahn nach Hause fahre oder später und dort durchlaufe, ist halt wirklich niemand mehr da. Und das ist schon ein lustiger Unterschied dann zwischen Tag und Nacht. Direkt am Karlsplatz in der Panigelgasse.
Mein Grätzl, ja. Ich wohne eigentlich in einem Bezirk, der ist sehr, sehr lang gestreckt. Ich würde ihn in Drittel einteilen, in dieser Längserstreckung. Und ich wohne aber am Ende des ersten Drittels. Und da ist eigentlich das Gemeindezentrum. Ich glaube, auch historisch war dort das Zentrum. Das ist ein Platz, da ist vor 30 Jahren ist das alte wahrscheinlich hat es ein Rathaus gegeben, ist ersetzt worden durch ein modernes, leider nicht sehr schönes Gebäudekomplex. Und das ist offen von drei Seiten, kann man da reingehen. Die Einkaufspassage ist aber im Dunkeln, quasi im Innern des Gebäudekomplexes. Und das Publikum ist sehr gemischt. Also es ist kein feiner Bezirk, obwohl an der Straße, die dazu hinführt, zu diesem Zentrum, stehen alte Bürgerhäuser, die in der Gründerzeit gebaut worden sind. Und also es ist ein sehr gemischtes Publikum. Es gibt dort zum Beispiel eine Apotheke und am Morgen sieht man die Leute, die da ihre Ersatzstoffe bekommen unter Aufsicht des Personals. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch eine städtische Bibliothek dort an dem Platz, die ich sehr schätze. Da ist immer sehr viel Leben und von dort gehen sehr viele Straßen weg. Teilweise mit alten Geschäften, teilweise mit neuem. Seit kurzem gibt es zum Beispiel einen Italiener, von dem ich nie gedacht hätte, dass er sich etabliert in unserer Gegend, weil es so wie eine Trattoria ist und da gehen viele Leute rein. Also es gibt eben auch ein Publikum, das schätzt. Stadteinwärts ist es eine wichtige, also sehr befahrene Straße, auf der leider die Geschäfte verkommen. Ich würde sagen, maximal ein Drittel der Geschäfte sind noch Geschäfte, sonst sind es leider tote Auslagen. Und es gibt ein bekanntes Etablissement, wo beinahe täglich Veranstaltungen sind, das sehr beliebt ist. bei mir nicht. Ich glaube, ich wohne seit 20 Jahren dort. Ich war, glaube ich, dreimal dort. Vielleicht ist es zu nah, um dort wirklich hinzugehen. Das wäre lokal. Lokale, die wir vis-à-vis haben, auch bekannt sind, bekannten Namen haben zum Beispiel. Und trotzdem geht man da nicht hin, weil es zu nahe ist. Der Bezirk ist zwischen zwei Bezirken eingeklemmt. Einer ist ein gut bürgerlicher und der andere hat so ein bisschen den Ruf, einen Künstler zu beherbergen. Wir sind dazwischen. Man sagt, dieser Bezirk hat nichts Spezifisches, das jetzt ganz speziell für diesen Bezirk ist. Und das stimmt, glaube ich, auch. Es ist jetzt nicht der absolute Im-Bezirk, aber ich finde ihn durchaus lebenswert. Ja, ich rieche am Morgen, wenn ich lüfte, leider den Diesel, da bin ich sehr empfindlich. Die Dieselabgase stinken mir in die Nase, aber sonst bessere Gerüche sind von einer gar nicht so weit entfernten Brauerei. Jeden Monat einmal kann man das auch riechen in entsprechender Windrichtung und eine Süßigkeitenfabrik, die auch ihre Gerüche bis zu uns her bläst. Nahe beim Elterleinplatz im 17. Bezirk Hernals. Und vis-à-vis ist das Lerchal von Hernals. Das ist das bekannte Lokal und das bekannte Etablissement ist das Metropol. Und weiter draußen gibt es die Kulisse. Also so wenig ist gar nicht los in unserem Bezirk.
Ich würde mein Grätzl als hippes und offenes Fleckerl bezeichnen. Man sieht hier eigentlich irgendwie alle Menschen, egal ob jung oder alt, hetero, queer, whatever. Ich fühle mich hier auf jeden Fall sehr wohl und die Infrastruktur ist einfach spitze. Und grundsätzlich bräuchte ich mich wahrscheinlich gar nicht aus meinem Bezirk rausbewegen. Es gibt einfach so viele coole Bars, Cafés und Restaurants und es entstehen eigentlich immer noch mehr. Die Auflösung lautet der 7. Bezirk beim 7-Sternplatz. The kiss is alright. The kiss is alright. He burns things down, whatever he can. This man is mad, too big for his head. Sounds really sad, but it's better than that.
Mit dem Lied The Kids Is Alright von der Band Chantel verabschiedet sich die Redaktion von Radio Deriv und wünscht ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, dass das Zuhören und Mitraten Spaß gemacht hat. Vielen Dank auch an unsere Interviewpartnerinnen fürs Mitmachen. Wir hören uns wieder am Dienstag, den 5. Februar um 17.30 Uhr auf Radio Orange.
Bei Radio Dreieckland hörtet ihr Deriv, Radio für Stadtforschung von Radio Orange Wien.
Welcome to the show, stopper, do not resist. Try to clear your soul and yeah, troubles and shit. Let it wash you if you're moody, let it stroke and slap your booty. Don't be nervous, it's like feathers, just surrender, feel the goodies. Welcome to the jaw dropper, do not exist. Let your soul fly away above it. Embrace defeat, let it knock you out and cool you down. Touch the sky and hit the ground. Be nervous, it's like feathers. Let it stroke and slap your booty. Do not resist. Do not resist. Try to clear your soul and yeah. Supply.